Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Jeweils am zweiten Advent wird uns der Hoffnungshorizont, den wir Christen haben, vor Augen gestellt durch den Wochenspruch, den wir schon gehört haben. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich lese uns den Zusammenhang dieses Wortes aus dem Lukasevangelium, Kapitel 21, Abvers 25. Da spricht Jesus: Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. In den letzten Monaten war mehr als sonst von der Zukunft die Rede. Die Zukunft ist die Lieblingszeit der Wahlkämpfer. Manche Vermessenheit wurde da gar laut: Zukunft kann man wollen oder machen, meinte eine Partei. Da war schon Karl Valentin, der Humorist aus München, vor 100 Jahren etwas skeptisch, als er sagte: Früher war mehr Zukunft. Zukunft, was ist das eigentlich? Ach, das ist doch einfach. Das ist das, was nachher kommt, die Zeit also nach heute. Terminkalender für das kommende Jahr sind längst im Umlauf. Es gehört ja zum Wesen des Menschen, nach vorne zu denken, sich planend, hoffend und sorgend mit seiner Zukunft zu befassen. Das Problem ist nur, wir können nicht in die Zukunft sehen. Niemand kann mit Gewissheit sagen, was morgen ist, außer dass es ein Montag sein wird. Ein undurchdringlicher Schleier ist über das Kommende gebreitet. Wer auch nur einige Jahrzehnte aus eigenem Miterleben überblickt, hat am eigenen Leib erfahren, wie unberechenbar der Lauf der Dinge ist. Trotzdem beobachtet jeder an sich selbst, wie intensiv er sich in seinen Gedanken, in seinen Hoffnungen mit der Zukunft befasst. Auf die Dauer hat noch keiner die Sorge um die Zukunft durch den Genuss des Augenblicks in sich erstickt. Die Zukunft meldet sich an, längst ehe sie beginnt. Sie meldet sich in unseren Erwartungen und Ängsten, in unseren Plänen und Träumen. Sie ist viel mehr als nur ein leerer Zeitraum, der sich vor uns erstreckt. Mehr als das Fortdauern der Zeit über die Gegenwart hinaus. Was wir nämlich von der Zukunft erhoffen oder befürchten, das bestimmt schon jetzt unsere Lebenseinstellung. Und genau das ist auch das Anliegen der Adventszeit. Sie richtet unseren Blick nach vorn, beileibe, nicht nur auf das bevorstehende Weihnachtsfest, Dafür sorgt schon hinreichend die Geschäftswelt und die Werbebranche mit allen ihren Mitteln. Nein, keiner wird Weihnachten vergessen. Doch Advent weist uns viel weiter nach vorn. Es reißt uns die Zukunftsperspektive Gottes auf. Jesus Christus ist auf dem Plan. Jesus ist im Kommen. Früher hatte das Wort Zukunft in unserer Sprache noch einen ganz anderen Klang und Inhalt. Wir gebrauchen es heute in einem recht formalen Sinn, um das noch Ausstehende von der Vergangenheit und Gegenwart abzuheben. Anders war das zu der Zeit, als Martin Luther die Bibel in unsere Muttersprache übersetzte. Das Wort Zukunft war für ihn und für seine Zeit weithin immer gleichbedeutend mit Herabkunft Gottes, mit Wiederkunft. Und alle neutestamentlichen Stellen, die das Wort Zukunft oder zukünftig enthalten, sprechen ausnahmslos von der Wiederkunft des Gottessohnes, von der Erwartung seines kommenden Tages. In dieser sprachgeschichtlichen Beobachtung steckt eine tiefe Wahrheit. Darum allein haben wir überhaupt wirklich Zukunft, weil Jesus Christus zu uns kommt. Wäre dem nicht so, dann hätte der Tod und das Chaos auf der ganzen Linie das letzte Wort. Nicht nur der Einzelne, auch die Menschheit als Ganzes nähme alle ihre Erwartungen und Befürchtungen, ihre Gedanken und Pläne, aber auch ihre großen Ziele und Werke mit in ihr Grab hinunter. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube, dies würde der Kehrreim und das Fazit aller Menschengeschichte bleiben. Doch nun ist alles ganz anders. Das Neue Testament bezeugt, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen und hat durch seine Auferstehung dem Tod die Macht genommen und er kommt wieder in Kraft und Herrlichkeit. Nun münden alle Tage, die noch werden sollen, in seinen großen Tag. Alle Zeit, die vor uns liegt, ist sozusagen Zwischenzeit auf seine Ankunft hin. Es wird das nächste große Weltereignis sein. Nur darum gibt es für uns Menschen echte Zukunft. Das ist die Zukunftsperspektive. Davon spricht Advent. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. In meinem Bücherschrank steht ein Band von Helmut Gollwitzer mit dem Titel »Krummes Holz, aufrechter Gang«. Ein Buch, das zur Frage nach dem Sinn des Lebens versucht, Antworten zu geben. Krummes Holz, so nannte der Königsberger Philosoph Immanuel Kant die Menschen. Krummes Holz, das ist für Kant ein Leben, das keinen echten Sinn hat, das seinen Sinn entbehrt, ihn noch nicht gefunden hat. Ein Leben, das seine eigentliche Bestimmung nicht kennt und ahnt, nicht recht weiß, wohin die Reise geht und wozu in aller Welt wir eigentlich leben. Aufrechter Gang dagegen ist Ernst Blochs Bild für des Menschen noch nicht erreichte, erst noch zu gewinnende Bestimmung. Aufrechter Gang, das ist für ihn ein Leben in Sinngewissheit. Doch was immer uns auch Sinn geben soll, es muss es mit dem Tod aufnehmen können. Es muss auch angesichts des Todes noch Sinn machen, sonst machen wir uns nur etwas vor. In der Natur gilt, ich sah das in den Tagen in einer Naturreportage, ein verkrümmter Baum kann sich nicht aufrichten. Die spannende Frage ist nun, wie kommt krummes Holz zum aufrechten Gang? Da denke ich unwillkürlich an eine Geschichte, die Lukas in seinem Evangelium erzählt. Sie spricht von beidem. Von krummem Holz und von aufrechtem Gang. Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei gesund von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Lukas 13. Ich sehe förmlich diese krumme Frau vor Jesus stehen und bei unseren Ostergarten, ja, hatten wir jeweils diese Geschichte auch als Beispielgeschichte für das Wirken Jesu mit einer Folie, wo man die Frau sich aufrichten sah. Ich sehe sie förmlich noch vor mir stehen. Sie konnte Jesus wohl gar nicht anschauen, weil sie den Kopf nicht heben konnte. Sich selbst nicht aufrichten konnte, wie es in der Geschichte heißt. Es ist krankhaft, wenn man so in sich selbst verkrümmt lebt. Nur vor sich hinsehen, sich nur noch selbst sehen können, das ist krank. Das ist vielleicht die tiefste Krankheit der Menschen, ihr eigentliches Grundproblem, die Bibel nennt es die Sünde, dass wir so in uns verkrümmt sind, dass wir zuallererst nur uns sehen und uns um uns selber drehen. Auch unsere Grammatik hat fast nur noch diese Kategorien: ich, meiner, mir und mich. Da lese ich: und sie konnte sich nicht mehr aufrichten. Kennen Sie das? Situationen, in denen wir den Kopf hängen lassen, enttäuscht sind, uns völlig kraftlos fühlen, wo wir es einfach nicht schaffen, aus dem alten Dreh rauszufinden, wo es uns nicht gelingt, unser gewohntes Denkschema zu durchbrechen, wo wir uns in uns selber gefangen fühlen, wenn die Sorgen in uns kreisen und uns nach unten ziehen, wenn uns Angstzustände packen und nicht wieder loslassen. Kennen Sie das? Krummes Holz. Diese Frau steht hier stellvertretend für Menschen, die den Blick nicht mehr erheben und sich nicht aufrichten können. Menschen, die sich aus ihrer Verkrümmung und Verkrampfung nicht lösen, vielleicht auch Gott gar nicht mehr vertrauen können. Vielleicht, weil sie ihn nicht mehr verstehen oder nicht mehr wahrnehmen. Damit sieht man sich nur noch dem Jetzt und Heute, den Verhältnissen ausgeliefert. Es ist wohl so, wo uns Gott aus dem Blick gerät, gerät unser Leben aus den Fugen, wird krank und macht krank. Hier hört die Geschichte bei Lukas zum Glück ja nicht auf. Jesus sieht die so in sich verkrümmte Frau, er sieht, wie sie leidet, er sieht sie in ihrer Perspektivlosigkeit, in ihrer so eingeschränkten Wahrnehmung. Sie, die nicht mehr aufsehen konnte, aufsehen zu Jesus, das ist nicht nur ein Schönheitsfehler. Daran hängt das Leben und auch die Zukunft. Wie kam es nun dazu, dass sie sich am Ende doch aufrichten konnte, zum aufrechten Gang fähig wurde? Jesus spricht sie an. Er sagt ihr das lösende Wort und er berührt sie, legt seine Hände auf sie. So geschieht das noch heute, wo wir in den Machtbereich Jesu und es ein starkes Wort kommen und ihm uns anvertrauen. Wenn Jesus Christus uns anrührt, werden wir zum aufrechten Gang befähigt, zu einem neuen Menschen. Sein Wort löst in uns etwas, erlöst uns von der niederdrückenden Last unserer Schuld und Selbstverstrickung. Sein lösendes Wort, dir sind deine Sünden vergeben, lässt uns aufstehen, uns aufrichten und wieder klar sehen. Und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Das ist für mich der aufrechte Gang. Aus der Selbstverkrümmung aufstehen, aufsehen zu Jesus und etwas zum Lob Gottes werden. Das ist die tiefste Bestimmung von uns Menschen. Leben auf Augenhöhe mit Gott, in vertrauter Gemeinschaft mit ihm und zum Lob Gottes. Von Jesus Christus haben wir, so sagt uns die Bibel, allein Zukunft und Hoffnung zu erwarten. Ein Leben mit Perspektive. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wörtlich übersetzt heißt es hier, richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Und da steht das gleiche Wort wie bei der Frau, die sich nun wieder aufrichten konnte. Dieses sich aufrichten, aufsehen zu Jesus, mit ihm rechnen, auf ihn hoffen, seine Wiederkunft einkalkulieren, das ist es, was Advent uns lehrt. Junge, schau auf deinen Weg, sagte mir meine Mutter, wenn ich als Kind draußen spielte. Zu oft kam ich nämlich nach Hause und hatte die Schuhe voller Hundedreck. Ich sehe noch ihr vom Ekel verzogenes Gesicht, wenn sie wieder einmal meine verschmierten Schuhe in Händen hielt. Drum gehe ich wohl heute noch so krumm, weil ich immer vor mich auf den Weg gucken musste. Junge, sagte sie, guck, wo du gehst. Wer so nach unten sieht, der sieht natürlich auch den ganzen Dreck. Aber Jesus sagt mir und uns allen, Kopf hoch, richtet euch auf, schaut nach oben, behaltet mich im Blick. Dann seht ihr, was Hoffnung macht, was uns ermutigt und zum Lob unseres Gottes führt. Wir müssen den Himmel im Auge behalten und im Herzen, wenn wir nicht den Mut verlieren wollen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist nicht nur das Lieblingswort meiner Frau, es taugt überhaupt recht gut zu einem Lebensmotto. Nie sehen wir klarer, als wenn Gott uns die Augen öffnet. Nie sehen wir weiter, als wenn wir auf ihn sehen. Diesen Satz hatte ich lange Zeit auf meinem Schreibtisch stehen. Täglich las ich mir selbst vor, denn ich merkte nur zu deutlich, wie theoretisch das für mich noch weithin war und ist. Ich muss es schlicht eingestehen, mir ist dieser Hoffnungshorizont, diese Zukunftsperspektive noch viel zu wenig vor Augen. Da bestimmen meine Blicke und mein Denken weithin ganz andere, viel vordergründigere Dinge. Zu schnell bin ich wo ganz anders am Hingucken. Und wir alle wissen, dass da an dem Satz der Psychologie was dran ist, was ich ansehe, das gewinnt Macht über mich. Es prägt mich, meine Gedanken, meine Stimmung und leitet mich in meinen Entscheidungen. So ist das auch mit unserer Hoffnung. Wo sie uns bestimmt, wirkt sich das auch auf unseren Alltag aus. Da geht es dann um die Frage, wie wir den aufrechten Gang konkret leben können. Was zeichnet ein Leben der Hoffnung aus? Was kennzeichnet ein solches Leben? Nicht etwa das Träumen über die zu erwartende Zukunft, auch nicht ein wildes Spekulieren, auch nicht ein inniges Herbeisehnen derselben. Jesus beendet seine Endzeitrede mit einem Appell. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Jesus fordert uns auf, im Hinblick auf sein Kommen hellwach zu bleiben. Hellwach bleiben, und das schildert er auch in seiner Rede hier, hellwach bleiben gegen ein sich Verlieren im Heute durch Essen und Trinken und die tagtäglichen Sorgen, so als lebten wir nur für uns und nur fürs Jetzt. hellwach bleiben, aber auch für ein Mitwirken an einem viel größeren Werk als nur dem eigenen, nämlich mitwirken dürfen am Reich Gottes, das im Kommen ist. Darauf hoffen wir und darauf leben wir zu. Jesus will uns zu achtsamen, aufmerksamen Leuten machen, die für Menschen und diese Welt in Liebe tun, was sie können. Einer der Mitstreiter in der Reformation in der Schweiz war Huldreich Zwingli, ein Zeitgenosse Luthers. Er rief seinen Christinnen und Christen damals zu: Tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Im Hinblick auf diese Zukunft und diesen Herrn, auf den wir zuleben, mit dem wir leben. Weil wir eine große Zukunft sehen, dürfen wir uns nicht mit Unrecht und Lieblosigkeiten untereinander abfinden oder gar lethargisch darüber hinwegsehen, sondern sollen Gutes dagegen setzen. Wir können und sollen das betend tun, sagt Jesus. Denn mit unserer Kraft allein ist nichts getan, was dieser Welt Hoffnung gibt und wirklich ein Zeichen auf das kommende Gottesreich setzt. Nur den Betern kann es noch gelingen. Paulus ist da auch ganz zuversichtlich, wenn er sagt: Ihr wisst, dass eure Arbeit als solche, die betend mit ihrem Herrn leben und tun, was sie können, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Die Jesus-Beziehung gibt unserem Leben Gewicht für die Ewigkeit. Solche Menschen braucht unsere Zeit, Menschen, die aufrecht gehen im Bewusstsein, wir gehören zu Jesus Christus, dem Auferstandenen, dem wiederkommenden Herrn, wir gehören zum Himmel schon jetzt, schon mitten in dieser Zeit. Und noch eine Wirkung geht von diesem Aufblick aus: Wer in die Sonne sieht, dessen Gesicht wird hell, unwillkürlich. Auf den fällt ein Stück Glanz vom Himmel. Solche Menschen braucht es, die Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen, weil sie um die Zukunft wissen, um die Ankunft, um die Wiederkunft unseres Herrn in Herrlichkeit. Dieses Ziel will der Advent uns neu ins Bewusstsein rücken und wichtig machen. Gotthold Ephraim Lessing sagte einmal: Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder, als der ohne Ziel umherirrt. Krummes Holz oder aufrechter Gang? Richtet euch auf, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist unsere Zukunftsperspektive. Amen.